Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wer Gottes Willen tut. Wenn wir Bibelstunden haben, wenn wir Hauskreis haben, dann ist es ja manchmal so, dass wir dann fröhlich diskutieren, miteinander uns austauschen über dies und jenes. Und manchmal wäre es ja ganz schön, man könnte dann einfach sagen, wie wäre es, wenn Jesus hier mit dabei sitzen würde? Und wir könnten ihn einfach mal fragen über das, was wir nicht verstehen. Wie hast denn das gemeint? Wie war das denn gedacht? Diese Situation hatten sie ja in Israel, hatten sie mit den Jüngern. Und dieses Kapitel 21, das ist so ein Kapitel, wo viele dann im Tempel beieinander sind und wo sie dann Jesus ausfragen und wo sie zu Jesus kommen und diese Frage stellen und warum kannst du das und warum hast du diese Vollmacht? Und das war sicher einerseits erhellend, aber auch nicht immer nur so angenehm, weil Jesus hat auch manche Fragen gestellt und manche Dinge getan und gesagt, womit er die Leute geärgert hat. Einmal, es war die Frage, sie hatten Jesus gefragt, aus welcher Vollmacht tust du das? Und er hat zurückgefragt, naja, wie war das mit Johannes dem Täufer, aus welcher Vollmacht tat er das? Und haben sie gesagt, ja, wenn wir jetzt so antworten, dann sagen wir, nee, dann sagen wir lieber, wir wissen es nicht. Und dann beginnt Jesus und erzählt ein eigentlich etwas unbekannteres Gleichnis. Doch was haltet ihr von folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Ja, der erste, antworteten sie. Ich versichere euch, dass die Zöllner, da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und ihm Glauben zu schenken. Dieses Gleichnis, das Jesus beginnt, er kündigt es ja an und sagt, was meint ihr zu folgender Geschichte? Er fordert sie also zum Gespräch heraus. Er möchte nicht einfach nur eine Geschichte erzählen und dann, dass die Leute heimgehen. Sie sollen Stellung nehmen. Aber dabei ärgert er sie ja auch ein bisschen. Er provoziert. Ein Mann hatte zwei Söhne. Nun gut, dieser Gleichnisanfang, der erinnert uns natürlich an das bekannteste Gleichnis überhaupt, ja. Ein Mann hatte zwei Söhne, der sprach zu dem Jüngeren und so, und der verlorene Sohn. Aber was heißt das eigentlich mit den Ohren eines Israeliten, dass Jesus sagt, ein Mann hatte zwei Söhne? Jeder in Israel war doch davon überzeugt, dass Gott einen Sohn hat, und der heißt Israel. Und so zum Beispiel aus Hosea 11. Ja, als Israel jung war, ist mein Herz geschlossen, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Ja, Israel, das ist der erwählte Sohn. Wir sind dein Sohn. Und dann stellt sich Jesus hin im Tempel und sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Frechheit, oder? Das muss er sich mit den Ohren eines Israeliten anhören. Wie kommt es dazu, dass Gott noch einen anderen Sohn hat, außer uns? Wir möchten doch alle lieber die Einzigen sein. Und das haben Menschen zu allen Zeiten auch so verstanden. Ja, wir haben uns auch in Europa zeitlang als das christliche Abendland gefühlt. Ja? Wir sind diejenigen, die der Welt das Evangelium bringen. Wir sind diejenigen, von denen das Christentum in die Welt hinausgeht. Und wir müssen uns auch allmählich daran gewöhnen, dass die meisten Christen außerhalb Europas leben. Und dass die Gemeinden in anderen Erdteilen sehr viel rasanter wachsen und sehr viel ansprechendere Dinge erleben als wir hier. Ein Mann hatte zwei Söhne. Hoppla, ist da noch jemand? Sind wir wohl nicht die Einzigen? Sind wir wohl nicht die Lieblinge? Und Jesus macht deutlich, wir haben nicht das Recht, andere abzuschreiben und uns so einzubilden, wir wären die Einzigen. Und von uns aus müsste man die Welt erklären. Ein Mann hatte zwei Söhne. Dieses Gleichnis ist nun nicht so sehr bekannt. Und wenn man das so liest, dann kommt man schon ein bisschen ins Stocken. Was sagt Jesus hier eigentlich? Da sind zwei. Der eine sagt, ich will nicht. Das ist eine Frechheit. Ganz unvermittelt, unverblümt sagt er, ich habe keine Lust. Und dann tut er es aber doch. Der anderen genau umgekehrt. Man könnte jetzt zu diesem Schluss kommen und sagen, dann zählen Worte wohl nicht. Sind Worte wohl gänzlich unwichtig? Sind Worte bedeutungslos? Kommt es gar nicht darauf an, was wir sagen? Andererseits, wenn Worte nichts bedeuten, was hat Petrus bei seiner Verleugnung dann falsch gemacht? Er hat mit Worten gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und trotzdem war das schlimm. Also Worte sind nicht ohne Bedeutung. Manchmal nimmt Gott uns beim Wort. Manch einer hat das schmerzlich erlebt. Ein Esau, der gesagt hat, was soll mir meine Erstgeburt, ich muss doch irgendwann sterben. Und als dann die anderen ihn beim Wort genommen haben und er war wirklich dann in zweiter Reihe, dann war das bitter bereut. Was habe ich da für einen Mist gesagt? Oder wenn Jakobus im dritten Kapitel seines Briefes mal beschreibt, was unsere Worte anrichten können bei anderen. Er vergleicht es mit dem Waldbrand, der durch einen einzigen Funken entzündet wird, wo er sagt, und so sind wir mit unseren Worten. Was treten wir manchmal los? Was können wir mit unseren Worten Schlimmes anrichten? Nein, unwichtig sind Worte nicht. Aber Jesus macht deutlich, manchmal und häufig sprechen die Worte lauter als die Taten lauter als die Worte. Was ich in diesem Gleichnis ja vermisse, was wir so vermuten würden, dass jetzt irgendeine kluge Erklärung kommt, was den zweiten dieser Söhne dazu bewegt, nach seiner anfänglichen Zustimmung dann doch das nicht zu tun. Ist es das, was wir manchmal erleben, dass man zwar großzügig, bereitwillig etwas zusagt und dann feststellt, oh, ich habe mir da zu viel vorgenommen, ich habe zu viel zugesagt, ich schaffe das gar nicht. Ich komme mit meiner Zeit, mit meinen Kräften nicht hinterher. Oder sei es, dass ich das auch manchmal erlebt habe, wir laden Leute zu irgendwas ein und die sagen, ja, wann ist das wo? Ach, da bin ich dabei. Weil sie genau wissen, der schnellste Art, uns loszuwerden. Ja, würden sie sagen, nee, ich komme nicht, dann würden wir mit ihnen diskutieren. Und so sagen sie, ja, ich komme, aber kam nie. Oder ist es, dass unsere Bequemlichkeit stärker ist? Ja, eigentlich wüsste ich ja, dass ich sollte, aber dann müsste ich aus dem Sessel aufstehen. Es wird hier überhaupt nicht beschrieben, was ihn dazu bewegt, den großen Worten keine Taten folgen zu lassen. Heißt das, dass das eigentlich unwichtig ist? Das Ergebnis zählt. Er hat nicht getan, was er gesagt hat. Punkt. Das ist ernüchternd. Das ist bedenklich. Es heißt einfach nur, er ging nicht. Oder geht es nicht vielmehr in diesem Gleichnis um etwas, das wir erkennen, dass eine Umkehr in zwei Richtungen möglich ist? Der erste in dem Gleichnis hat erkannt, meine Ablehnung, einfach zu sagen, nein, ich will nicht, war ein Fehler. Es ist ungebührig dem Vater gegenüber, es ist unverschämt, es ist falsch und dann überlegt er sich es anders und tut es doch. Wie gut ist es, wenn wir die Chance erkennen, von einem falschen Weg umkehren zu dürfen. Mein Arno Backhaus hat es mal gesagt, ne, das Sprichwort sagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Und Arno sagt, man muss nicht B sagen, man kann auch erkennen, dass A falsch war. Man muss nicht einen falschen Weg einfach weitergehen, bloß weil man zu stolz ist, das zu korrigieren. Der erste Sohn erkennt, es war falsch. Umkehr kann lebensrettend sein. Aber das andere gilt auch. Es gibt auch die andere Umkehr. Und ich meine, das Alte Testament ist ja auch voll von solchen Gelegenheiten, wo Israel feierlich versprochen hat, wir wollen Gott treu sein. Es fing an dort am Sinai beim Bundesschluss, als Gott ihnen das vorgelegt hat und sie sagten, ja, wir wollen das. Und die haben ja nicht gedacht, komm, geben wir mal eine gute Antwort, dann haben wir unsere Ruhe. Die haben das ernst gemeint. Oder als dann Josua sie in das verheißene Land geführt hatte und nochmal das ganze Volk versammelt hat zum Ende seines Lebens und hat gesagt, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua ganz ernüchtert, ihr werdet es nicht schaffen. Doch, 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 wir werden es schaffen. Oder nach der Rückkehr aus dem Exil, als sie unter Nehemias Leitung dann die Mauer wieder aufgebaut hatten und vieles repariert hatten und dann gefragt hatten, wo kam es eigentlich dazu? Und sie haben erkannt, es kam daher, dass wir uns von Gott abgekehrt hatten. Und wo sie dann feierlich unterzeichnet haben, in Listen sich eingetragen haben, die Vorläufer unserer Mitgliedskarte, ja, wir unterzeichnen mit unserem Namen, dass wir das halten wollen und wir pflichten uns dazu, den Willen Gottes zu tun. Aber wie lange hat es gehalten? Umkehr in die falsche Richtung. Ja, Umkehr ist in beide Richtungen möglich. In diesem Gleichnis geht es wie in manchen anderen Stellen des Neuen Testaments darum, dass zur Nachfolge einfach der Gehorsam gehört. Und wenn Jesus dann sagt, was nennt er mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Es ist doch nicht damit getan, dass ihr ab und zu am Sonntag ein paar fromme Worte macht, ein paar fromme Lieder singt und dann geht er heim und jeder tut wieder, was er will. Dann kommen wir natürlich an eine schwierige Frage. Was ist es eigentlich, was uns rettet? Wir finden dazu im Neuen Testament durchaus unterschiedliche Antworten. Wir finden zum einen, dass das Bekenntnis uns rettet. Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ja, und Paulus macht es deutlich in Römer 10, dass er sagt, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen, das ist so identisch wie gerecht und gerettet. Sich zu Jesus zu bekennen, ist Grundbedingung, von ihm gerettet zu sein. Und in der Urkirche, so in den ersten Jahrhunderten, da galt der Abfall vom Glauben, Jesus zu verleugnen, als die Todsünde überhaupt. Sich nicht zu Jesus zu bekennen, das war das Schlimmste. Andererseits finden wir auch den Glauben. Wie heißt es, wie sagt Jesus in Markus 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, bleibt verloren. Ja? Wer von Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt. Also Glauben gehört dazu. Glaube rettet. Aber wenn wir jetzt das heutige Gleichnis nehmen und manche andere Stellen, wenn Paulus zum Beispiel Römer 1 sagt, wir sind als Apostel gesandt, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Man könnte natürlich sagen, so hängt der Glaube zusammen. Gott gehorsam zu sein, heißt zu glauben. Ich meine, Bonhoeffer hat es gesagt, ne? Nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Es ist gehorsam, Gott zu glauben. Und ich kann Gott nicht glauben, ohne ihn zu gehorchen. Aber diese Bibelabschnitte oder wenn Paulus dann genau auch im Römerbrief schreibt, nicht die das Gesetz hören werden gerecht, sondern die es tun. Und dieses heutige Gleichnis legt das ja auch nahe, dass Jesus sagt, es geht nicht darum, ob du jetzt fromme Worte machst und alles Mögliche versprichst und sagst, ja, das tue ich, das mache ich und das will ich und dann tust du doch das Gegenteil. Spannende Frage, was rettet uns? Der Glaube? Der Gehorsam? Das Bekenntnis? Jetzt könnte ich es machen wie Jesus und sagen, was meint ihr dazu? Ist das Bekenntnis mehr als das Sprechen eines Bekenntnisses? Im Islam ist es wichtig, dass man einmal laut dieses Glaubensbekenntnis mindestens gesprochen hat, dass man Muslim wird. Ist Bekenntnis mehr als die Unterschrift auf einer Mitgliedskarte? Oder Glaube wird ja oft verstanden als Zustimmung zu ganz bestimmten Grundwahrheiten. Ja, das glaube ich schon, dass das so ist, also glaube ich. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und Jakobus sagt, das tut der Teufel auch. Der glaubt auch, dass es Gott gibt, der weiß es sogar. Ja, was ist Glaube? Ist Glaube mehr als die Übernahme einer Weltanschauung? Wir haben Glauben weithin verkopft, dass wir sagen, ja, das kann ich mir schon so vorstellen, dass das ist. Ich glaube das schon, wie das in der Bibel steht. Ist das Glaube? Sind wir doch wieder beim Gehorsam, dass wir sagen, ja, es wird sich doch durch das Tun erweisen, ob wir Christ sind oder nicht. Müssen wir uns also doch wieder durch unsere Taten beweisen, dass wir in der Nachfolge stehen. Manchmal hilft es ja, ein bisschen in der Schule aufzupassen. Freut die Lehrer. Ne? Also zum Beispiel im Physikunterricht. Da habe ich mal gelernt im Physikunterricht, dass das Licht eine ganz merkwürdige Sache ist. Man nennt das, die Physiker sagen, das ist die additive Lichtmischung. Also wenn ich also einen roten und einen grünen und einen blauen Scheinwerfer auf eine Wand richte, dann entsteht in der Mitte weiß. Wenn irgendwo so ein Punkt ist, wo zum Beispiel kein Rot hinkommt, dann wird es so türkis, oder wenn kein Blau hinkommt, wird es gelb, oder kein Grün, dann wird es lila, wenn nur zwei Farben hinkommen. Nur wo alle drei Farben hintreffen, wird es weiß. Und vielleicht ist das so eine Hilfe, das zu verstehen. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Ist es nur eine Frage des Bekenntnisses? Ist es nur eine Frage des Glaubens, nur eine Frage des Gehorchens oder gehören alle drei dazu? Und wenn eins davon fehlt, dann fehlt was Wichtiges, dann wird das Ganze, kriegt das Ganze, die ganze Nachfolge einen Farbstich. Dann ist es nicht mehr ungefärbt, die Nachfolge. Wenn ich nur das Bekenntnis und den Glauben habe und sage, Gehorchen ist nicht so wichtig, das macht Gott. Wenn ich sage, ja, ich handle und ich glaube auch, aber mit zu Jesus bekennen habe ich es nicht so. Also wir merken, es gehört irgendwo zusammen. Ich kann das nicht voneinander trennen. So wie es das Licht diese drei Grundfarben braucht, damit es ungefärbt, damit es weiß ist, damit es ja unverfälscht alles darstellen kann, so gehört der Glaube, das Bekenntnis und der Gehorsam zusammen. Und dann können wir davon reden, dass wir Jesus folgen, indem wir uns zu ihm bekennen, unser Vertrauen auf ihn setzen und das tun, was er uns aufträgt. Dann ist dieses Gleichnis, in welcher Version auch immer, um uns deutlich zu machen, auch das Gehorchen gehört dazu. Wer Gottes Willen tut, wer sich zu Jesus bekennt, wer sein Vertrauen setzt auf ihn, der ist gerettet. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.